Herzlich willkommen, seid Ihnen allen, Andrea Marti. Schön, dass Sie eine wunderbare Berufungsgeschichte in der nächsten Stunde möchten hören. Es gibt keine besonderen Persönlichkeitsstrukturen oder Charakterzüge, die notwendig sind, dass man überhaupt Priester werden kann. Wenn man die 12 Apostel anschaut, sieht man auch, dass sie sehr unterschiedliche Temperamente und Charakterzüge hatten. Und so auch, wenn man das Leben der Heiligen lesen tut, zum Beispiel der heilige Augustinus oder der heilige Franziskus, sind immer reiche Lebemänner gewesen, bis zum Zeitpunkt ihrer Berufung. Oder auch zum Beispiel der Pater Pio oder der Pfarrer von Ars, die haben teilweise rechte Temperamentsausbrüche gehabt und ihre Laune gelebt gehabt. Und trotzdem sind sie für uns grosse Priestervorbilder. Oder wenn man das Leben vom grossen Papst Johannes Paul II. Lesen tut, er hat als Kind Schauspieler werden, bis zum Zeitpunkt, wo er den Ruf Gottes verspürt hat. So sieht man, dass der Weg nicht immer geradlinig geht. Und so ist es auch am Pfarrer Werner Reichlin vom Vordertal im Kanton Schweiz ergangen. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihm und ich möchte ihm vorab auch ganz herzlich Danke sagen, dass er überhaupt sich öffnet tut, weil Berufungsgeschichten sind immer sehr persönlich und dass er Vertrauen hat in unsere Zuhörerschaft bei Radio Maria. Und so möchte ich ihn bei uns ganz herzlich willkommen heißen. Herr Pfarrer Reichlin, haben Sie sich vorstellen können, als Kind überhaupt einmal Priester zu werden?
Nein, absolut nicht. Ich war zwar Ministrant und habe auch in der Not gelehrt beten. Vor allem eben auch hat mir das Gebet sehr viel Kraft gegeben. Das ist daraus entstanden, ich habe ein Instrument lernen, das war Klarinette. Und die Musik hat mich eigentlich von Jugend an immer wieder so auf einen Weg gebracht. Mein Grossvater und sein Sohn, also ein Onkel von mir, haben miteinander musiziert und ich habe das gehört und das hat mich irgendwie auch dazu bewogen, da so in einer Harmonie mitzumachen. Und so habe ich mich für das Klarinett entschieden, aber wenn man also als junger Bub ist, man hat viel nebenbei gehabt, man war in der Jungmacht, man hat ministriert, man war die Jugendreige gsi, man hat Fußballclub gehabt. Und so hat es halt einen drängten Terminplan gegeben. Zudem bin ich, ja, der Älteste gsi von meiner Geschwisterten. Und so habe ich dann eigentlich immer ein bisschen Angst gehabt vor dem Donnerstag, Nachmittag, weil da hat der Primarlehrer uns für 5 Franken dazu mal noch eine Lektion erteilt. Im Klarinettunterricht. Wir waren das Vierte und die langweiligen Stücke haben mich einfach immer so ein bisschen in die Nöte gebracht. Es ist ja keine, ja, so eine richtige Melodie gewesen. Aber aus dieser Angst heraus konnte ich einfach wieder Kraft finden im Gebet. Ja, also, dass ich Priester werden wollte, das ist viel später gekommen. Ich habe eigentlich vorher schon in der 5. Klasse gewusst, dass ich Bäcker-Konditor werden wollte und habe dann in der 6. Klasse den Lehrvertrag unterschrieben. Bin dann nachher noch 2 Jahre in die SEC und nachher bin ich eigentlich mit Begeisterung in die Bäcker-Konditor-Lehre ins Urnerland von Art, wo ich aufgewachsen bin, in das, ja, an den Fuss vom Gotthard-Massiv. Und auch dort hat mich eigentlich das Gebet wieder durchgetragen. Ich hatte sehr viel Heimweh gehabt, war ein richtiges Muttertätig. Und durch das habe ich dann morgen um 3 schon meine Gebet gesprochen vor dem Bachstube arbeiten. Und auch am Nachmittag habe ich mich mit Arbeit ein bisschen therapiert. Oder bin eben in die Berge rauf und habe so ein bisschen über den Sinn vom Leben auch nachgedacht. Und nach sehr gelungener Lehrabschlussprüfung bin ich dann ja gleich auch auf Menzingen gekommen. Und dort ist auch der Gubbel und das Kloster von der Menzingen-Schwester. Und dort habe ich in meinem stillen Kämmerli verlesen. Viel verlesen. Auch über meinen Lebensweg nachgedacht. Was willst du werden? Mich hat dazu mal die heilige Legende sehr beeindruckt. Und das, ja, auch die Bibel habe ich verlesen. Und ja, bin von dort aus auch immer noch nebenbei musizieren ins Muttital, dreimal in der Woche. Und habe immer heiraten. Ich hatte gerne 12 Kinder gehabt, wenn meine Grosseltern Vaterseits und Mutterseits 12 Kinder gehabt haben. Und das war daheim immer ein schönes Fest gewesen, wenn die zusammengekommen sind. Es ist lustig herbeigegangen. Sogar ein Grossonkel von Neuseeland hat uns 2-3 Mal besucht. Und ja, man hat einfach viel erfahren. Man hat als junger Bursch gerne zugelassen, was früher gelaufen ist und was für Streich, das sie gespielt haben. Ja, und so ist in mir auch der Wunsch gewachsen, bevor du heiratest, könntest du doch noch zuerst etwas von der Welt anschauen. Und ich wäre so gerne Schweizer Gardist geworden. Habe aber eigentlich gar keine Connections gehabt und habe auch gar nicht gewusst, wie sollst du das einfädeln. Und habe dann auch so Gerüchte gehört, ja, die haben genug und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, was machst du nachher? Nach diesen 2 Jahren Minimum als Schweizer Gardist. Und dann habe ich gedacht, ja, eben, vielleicht ist das Heiraten richtig, vielleicht ist aber auch ein anderer Weg hier noch schön. Und für mich war einfach wichtig, auf welchem Weg kannst du irgendwo die Liebe zu Gott unbetrübt oder untrübt leben und so. Ist bei mir immer mehr der Gedanke gekommen, auch, ja, vielleicht gibt es ja auch in einem Kloster einen Platz oder eine Aufgabe. Und da haben an einem Pfingsttreffen in Rheineck die Steiler Missionare ein Weekend organisiert. Und dort hat ein Pater da auch von den Philippinen erzählt, hat uns Diabilder gezeigt und das hat uns schon beeindruckt, auch mich. Aber ich habe gewusst, das ist ein riesiger Weg. Da müsste ich jetzt vielleicht Latinisch, Griechisch, Englisch, Philippinisch lernen und all die Nebengeschichten in Theologie. Und habe gedacht, nein, also das, glaube ich, ist ein zu höchstes Mass für dich. Aber da hat mich ein älterer Pater angesprochen mit der wundertätigen Medaille. Und das ist ein Sprachlehrer gewesen, der hat ja Französisch, Latinisch, Griechisch gelehrt an dieser Schule. Der Pater Stefan Meyerhans. Und der hat mich dann gefragt, hast du etwas gefunden? Und da habe ich gesagt, nein, eigentlich. Hat mich noch nichts angesprochen. Er hat ein Prospekt von einem Seminar in Österreich. Und da, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, also das ist ja eigentlich das Idealste. Wenn Gott dich wirklich will, dann musst du dich auch voll auf ihn konzentrieren. Und so war es am besten gewesen, wenn du gerade im Ausland irgendwo, ja, eine geschmeidige, flüssige Theologie kannst lehren und eigentlich den Berufsweg belastet von Kameraden und anderen Hobbys von früher. Ja, dass du dich wirklich kannst auf die Liebe eingehen. Und das sind dann die 7 schönsten Jahre in meinem Leben gewesen, in dem Kloster Heiligen Kreuz im Wienerwald. Und wir haben dort wunderbare Professoren bekommen. Wir haben auch ja, ein Seminarleben geführt, das wirklich auch zugeschnitten ist für ein Weltkleriker. Aber wir haben auch immer dürfen wieder in Verbindung stehen mit dem Klosterleben. Wir sind auch involviert gewesen für punktuelle Begegnungen vom Leichnamsfest und so weiter. Das Highlight war immer gewesen, jedes Jahr eine 3-tägige Fußballfahrt nach Mariazell. das hat uns wieder zusammengeschmiedet und ja, man hat viel Lustiges und man hat auch miteinander mitgelitten und so ist man wieder zusammengewachsen, wobei eben in einem Seminar, man geht ins Karphäuschen und lehrt an die Skripte und trifft sich wieder zum Gebet und zum Essen. Und so sind derige studentische Gemeinschaftswerke schon sehr wichtig gewesen. Wo ich dann nach diesen 7 Jahren wieder in die Schweiz gekommen bin, ist das sehr eine rüppelige Angelegenheit gewesen. Man hat irgendwo Abstand genommen von diesen Heiligen Kreuzern. Es war damals der Kampf gegen den Bischof Wolfgang Haas. Und man ist sofort tituliert und stigmatisiert als Haas-Jünger. Und so ist es dann natürlich sehr schwierig geworden, irgendwo Platz zu finden. Das ist dann auch immer wieder gefördert worden durch viele Ungereimtheiten, auch von Vorgesetzten. Es ist eine unschöne Geschichte geworden. Ich habe dann die erste Stelle in Antonius-Wallfahrtsort Zürich-Egg gefunden, wo ich einen wunderbaren Lehrmeister gefunden habe, im Pfarrer Zimmermann, der sehr tiefgläubig auch eine Berufung konnte begleiten. Und er hat mich dann auch zu den Weihen geführt und es war sehr schön, die Diakonatsweihe und die Priesterweihe. Und man hat eigentlich noch, ja, die Welt war voller Geigen gewesen. Man hat gedacht, du bist etwas, wo jetzt der Herrgott als Werkzeug doch benutzen kann. Und was mir viel Kraft gegeben hat, ist auch die Marienweihe, Mutter Gottesweihe, wo auch irgendwo eine vertiefte Beziehung zu Jesus führt. Und das hat mich eigentlich immer auch begleitet und an mir Kraft gegeben. Nach Zürich-Egg bin ich dann 5 Jahre nach Samnaun gekommen. Das war die erste Pfarrstelle als Pfarradministrator. Und ich durfte dort einspringen für einen alten Pfarrer, der auch ja, seine Arbeit für beendet angeschaut hat. Er hat wirklich viel geschafft dort oben und war im gesetzten Alter, wo es eigentlich eine Zeit war. Und ich bin dort spontan rauf befördert worden und habe dort eigentlich viel Kontakt gepflogen mit Priestern von Österreich und eben auch mit meinem geistlichen Vater, der Pater Karl Wallner. Er war unser Dogmatikprofessor und er und noch so andere Zisterzienser Patres haben uns wirklich mit viel Freude und Enthusiasmus die Berufung begleitet. Nach Samnaun bin ich dann in 4 Monate auf Neuseeland in die Sprachschule und 1 Monat dann noch über Australien. Dann wieder zurückgekommen in die Schweiz, wo es dann geheißen hat, ja, wir haben keine Stelle für sie. Man findet auch nichts. Und so habe ich mich müssen ins Bistum Basel begeben, als sogenannter Fremdarbeiter oder Fremdenlegionär, habe ich dort eine Stelle übernommen. Man hat mich angefragt, ob sie in die Gemeinde kommen wollte. Das war Mümmliswil. 3,5 Jahre in Mümmliswil, im Solothurnischen. Ich hatte dort den besten Pfarrerat gehabt. Die waren also wunderbar gewesen und ich habe heute noch Kontakt mit vielen Menschen dort, auch mit dem Jodelclub Passwang und Guldental. Und wir haben wirklich viel können machen miteinander. 2 Kapellen haben wir restauriert und die Jodler haben einen immer unterstützt mit ihren Talenten. Nach diesen 3,5 Jahren bin ich dann noch einmal arbeitslos gewesen, weil das die Rückkehr ins Bistum Basel auch nicht so einfach gewesen. Also von Basel ins Bistum Chur. Und ich habe dann mit dem Bischof eigentlich so besprochen, dass ich ja jetzt ihm würde gerne Zeit geben, für mich eine geeignete Stelle zu finden. Und habe dann in dieser Übergangszeit 1,5 Jahre in Steinen dürfen arbeiten. Das ist eigentlich auch meine nähere Heimat. Ich habe dort auch als Kind mal kurze Zeit gewohnt und man kennt meine Verwandtschaft und es war eine schöne Zeit gewesen. Danach habe ich dann, nachdem von Chur nichts gekommen ist, habe ich einfach müssen sagen, ja, jetzt ist also wirklich Zeit. Ich habe anderthalb Jahre gewartet und es ist noch nichts gekommen. Und es wird auch nichts kommen, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Schritt einleitest, wo einfach auch für dich wichtig sind. Und so bin ich dann noch einmal das dritte Mal arbeitslos gewesen. Und bei dem dritten Mal habe ich gesagt, möchte ich nicht ohne Unterstützung einfach da dahin vegetieren, wie das bei den ersten beiden Malen war. Und bin aufs Arbeitsamt. Das war ein öffentlicher Leidensweg, der natürlich sehr viele Fragen aufgeworfen hat, aber auch zum Zugzwang geworden ist für meine Vorgesetzten. Und ich habe dann nach langer Zeit hier im Vordertal dürfen anfangen. Im Vordertal habe ich eigentlich wirklich eine wunderbare Bevölkerungsgruppe gefunden, die offen ist, die auch so heimatverbunden ist in den Bergen, so wenn ich mit dem Muttital verwurzelt bin und Bisistal. So sind auch die Weggitaler hier sehr ein bisschen, ja, eigen und zurückgezogen und haben, glaube ich, vielleicht gar nicht so Berührungsängste gehabt mit einem so einem gebürtigen Muttitaler. Und ich bin sehr froh, das ist bis jetzt ganz gut gegangen, die Zusammenarbeit. Und mir gefällt sie hinten. Und es ist viel aufzubauen. Ich bin integriert in die Feldmusik als Klarinettist. Gehe aber noch Akkordeonstunden nehmen. Gehe noch Englischstunden nehmen. Und bin eigentlich sehr ausgelastet. Und führe hier, ja, mit 40%iger Stelle, mit 7. Eigentlich so eine Pendelstrecke, Weggital 7.
Nach diesen bewegenden Ausführungen vom Pfarrer Werner Reichlin aus dem Vordertal möchte ich eine Pause machen, dass wir dem Ruf Gottes nachgehen und Raum geben können. Mit dem Ave Maria in einer lateinamerikanischen Version, die der Pfarrer Reichlin gewünscht hat.
Chiquititas, es el moro de los negros, la mansión. Es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla la cobija para rezar. Pero se vive cerca del cielo y con piedad y la noche con...
Nach diesen wunderbaren Marienklängen möchte ich das Interview über die Berufungsgeschichte vom Pfarrer Werner Reichlin aus dem Vordertal weiterführen. Im ersten Teil hat er uns einen guten Einblick in seinen Berufungsweg ermöglicht und jetzt im zweiten Teil möchte ich das Ganze vertiefen und unter anderem natürlich auch auf sein spezielles naturverbundenes Amt als Seelsorger der Wetterschmöcker eingehen. Und ich freue mich jetzt sehr auf die weiteren Gedanken vom Pfarrer Werner Reichlin. Pfarrer Reichlin, wie hat Gott zu Ihnen geredet und wann haben Sie das erkannt, dass der Weg in die Richtung geht?
So retrospektiv möchte ich vielleicht sagen, dass Gott mich vorbereitet hat. Er hat mich zu nichts gezwungen und er hat mir Freiraum gegeben, mich zu entscheiden. Das Folge mir nach ist nicht irgendwie... Es gibt keine bessere Situation, sondern das Folge mir nach ist gsi, wenn ein Abenteuer, als ob man mit einem Schiff, mit einem Segelschiff aufs Meer geht. Die Berufung hätte nicht stattfinden können, wenn ich nicht irgendwie Grosseltern gehabt hätte und Eltern, die mich begleitet hätten. Vor allem war als Kind sehr beeindruckend, dass am Tisch gebetet worden ist. Mein Grossvater war ein Holzakkordant und hat mit 12 Kindern etwas Wunderbares in die Welt gesetzt. Und auch unsere Grossmutter, die noch lebt, sie ist jetzt 93, sie war immer ein Vorbild gewesen. Und beim Betten, also am Tisch, da schwingt viel über. Da müssen Eltern und Grosseltern nichts erklären. Da können Katechetinnen und Religionslehrer noch so viele biblische Geschichten erzählen. Aber wenn die Eltern, die Grosseltern beten, so ist das das grösste Geschenk und das beste Kapital. Die Berufung ist eigentlich ganz langsam gewachsen. Eigentlich aus einem inneren Leiden heraus. Die Angst vor gewissen Situationen, wie da die Klarinettstunde, wo ja eigentlich unberechtigt war, weil das ist eigentlich immer gut gegangen. Aber trotzdem hat man als junger Mensch sehr viele Nöte. Und wenn die Eltern den Draht nicht gegeben hätten, dass man durchs Gebet eben auch kann, sich über Wasser halten kann, so wäre auch die Berufung nicht gewachsen. Ich als junger Bursch den ersten Kontakt mit Geistlichen gehabt, wo meine Mutter als Köchin im Kloster Art, im Kapuzinerkloster Art, mich mitgenommen hat. Ich bin dort durch die Gänge durch und durch die Küche und die Patres kennengelernt. Und es hat auch Jahre nach dem Kloster immer noch Kontakt gegeben mit Kapuzinern. Aber sie sind dann nicht eigentlich der Ausschlag gewesen, sondern es ist irgendwo das stille Fragen nach dem Sinn vom Leben. Es ist das stille Wachsen. Wie übergibst du dein Leben? Es ist auch die frühe Frage gewesen, wo führt mein Leben hin? Und wie gebe ich Rechenschaft ab auf dem Sterbebett an meinem Schöpfer, der vielleicht angeklopft hat und ich bin vielleicht zu taub gewesen. Ja, vor allem, was dann auch vielleicht wichtig ist, auch, als ich dann als Bäckkonditor gearbeitet habe, habe ich auch als Ausgleich die Natur gebraucht. Ich bin gewandert im Murtital, Bisistal, habe auch Freundschaften gepflegt, musikalischerseits. Und habe eigentlich irgendwo ein Ideal entwickelt. Ich habe immer viel gehört von meinem Grossvater, Vaterseits, dass er sehr viel geschafft hat und eine harte Welt in dem Bisistal war mit 12 Kindern. Und ja, man hatte so Idol gehabt, die einem im Leben irgendwo Wegweiser gewesen sind. All das aber hat mich dann nicht hinweg getäuscht, dass es dann eigentlich eben auch Schwächen gibt in uns allen. Und die Berufung, ich bin dann als Jungmann mit dem Auto von Art jeden Sonntag ins Bisistal in die Kirche, weil ich gern ein Mädchen von meiner Heimat gehabt hatte. Und ich habe mir immer gesagt, lieber Gott, die Frau, die mit dir 12 Kinder hat, die findest du nicht in der Disco. Und ich kann dir nur den Herrgott zeigen. Und tatsächlich, es wären immer etwa so hübsche, einheimische Mädchen rum gewesen. Aber irgendetwas hat mich einfach zurückgehalten. Vielleicht ist das einfach die Scheuheit gewesen. Und so weiter. Auf jeden Fall wollte ich nichts überstürzen und immer wieder abgewogen, was ist wichtig, was ist weniger von Bedeutung. Und so eben hatte ich gerne so einen Umweg gemacht über Rom als Schweizer Gardist. Das ist mir dann aber nicht gelungen, weil irgendwo eben die Beziehungen gefehlt haben. Und so habe ich mit meiner Berufung eben das Rieneck gefunden. Das war der erste Schritt gewesen, nach aussen. Das, was in mir innen gewachsen hat, habe ich dort mit dem Reisli auf dem Bodensee mit dem Informationswochenende können einmal beruhigen. Mit dem Prospekt bin ich voller Freude heim, denn ich habe gewusst, Maria hat das eingefädelt. Sie hat durch die wundertätige Medaille dir den Weg gezeigt. Und es ist irgendwo logisch gewesen. Die Vernunft hat da auch mitgespielt, denn ich habe gewusst, im Ausland gibt es ein Kloster, das hat eine fundierte Ausbildung und man ist irgendwo auch geschützt vor Anhänglichkeiten und weltlichen Sorgen. Wir haben dort 7 wunderbare Jahre dürfen erleben und auch durch marianische Priester hat man dann auch die Mutter Gottesweihe gemacht. Das war jetzt nicht üblich gewesen, sondern das war einfach irgendwo ein besonderer Weg gewesen. Und ich wollte immer über die Mutter Gottes eine Abschlussarbeit schreiben und durfte dann das auch dürfen machen. Ich habe dann die unbefleckte Empfängnis als Thema genommen und habe dann beim Pater Karl die Abschlussarbeit begutachten lassen. Ich wollte immer eine Arbeit schreiben, die für mich auch wichtig ist als spirituelle Wegzehrung in der Berufung als Priester. Ich wollte nicht pastorale Umfragen machen, Statistikerhebungen. Ich wollte nicht theologische Untersuchungen machen, sondern für mich ist unser Glaubensinhalt etwas Wunderschönes. Und gerade mit den Augen von der Mutter Gottes ist da der Glaube und Christusbezogenheit eine viel tiefere. Auch später habe ich noch an der österreichischen Grenze, also in dem Samnaun, den Kontakt gepflogen mit meiner Ausbildner in Österreich. Ich hatte viel Besuch gehabt. Als Wintersportort war mein Pfarrer dort ideal gewesen. Und als Pfarrer hatte ich dort dann auch Kapazität gehabt, im Pfarrhaus Gäste aufzunehmen. Und ich hatte bis zu 30 Gäste gehabt im Haus, wo das natürlich sehr gern genutzt haben, da geistlichen Ort und nebenbei eben auch die Sportbahnen da zu benutzen. Nach Samnaun aber sind dann viele Stationen gewesen und die Spiritualität hat natürlich auch andere Formen gezwungenermassen mit sich geführt. Auf dem Meer von Berufung. Auf dem Meer von der Berufung gibt es auch Stürme. Und in diesen Stürmen geht manchmal auch ein Mast kaputt. Und mit dem muss man auch umgehen. Man kann sich nicht selbst betrauern, aber es gibt manchmal einen Stillstand im Leben. Und man muss wieder Kraft finden, den Masten aufzubauen.
Was hilft Ihnen in diesem Moment?
In diesem Moment hilft mir eigentlich nur der Humor, meine Verwurzelung mit der Bevölkerung, Freundschaften und vor allem auch das Elternhaus.
Sie haben ja nicht immer ganz eine einfache Zeit gehabt, vor allem das, was Sie erwähnt haben, dass Sie dreimal eigentlich einen neuen Platz als Priester gesucht haben. Und ich kann mir vorstellen, da bekommt man auch Zweifel, ist das wirklich mein Weg als Priester? Was haben Sie in dieser Zeit gemacht und was hat Ihnen geholfen, dass Sie dann wirklich den Weg weitergegangen sind?
Wahrscheinlich auch das Wissen, dass Jesus uns ja begleitet mit dem Wort Gottes und dass Jesus ja selber verfolgt worden ist. Wenn Sie mich gehasst haben, werden Sie auch euch hassen. Und das ist natürlich hart, das jetzt irgendwie in einer Berufungsgeschichte müssen zu erwähnen. Ich würde mich sehr gerne nicht als Opfer betrachten. Und es gibt wirklich schönere Berufungen. Und es gibt wunderbare Priesterberufungen, die nicht so in dem Sturm durchgeschüttelt werden. Aber irgendwo hat mir vielleicht eben auch das geholfen, dass ich, wenn ich etwas anfange, dass ich das auch zu Ende führe. Ich habe bis heute noch nicht aufgehört, Klarinett zu spielen. Ich habe bis jetzt noch nicht aufgehört, Akkordeon zu lernen, weil ich weiss, das ist eine Kraftquelle für mich. Und ich will mir mit dem nicht etwas beweisen. Ich möchte nicht jemandem zeigen, dass ich jetzt Musik spielen kann, denn es gibt Millionen von Menschen, die ein besseres Musikgehör haben und ein besseres Musikgedächtnis als ich. Aber ich weiss, für mich ist es eine Kraft.
Wenn Sie musizieren, Pfarrer Eichlin, redet Gott zu Ihnen?
Ich habe als Jugendlicher grosse Wünsche gehabt. Ich wäre gerne so ein Carlo Brunner geworden oder ein Fritz Dünner. Das sind auch so meine Vorbilder gewesen. Heute aber bin ich auf dem Boden der Realität angekommen, dass ich einfach weiss, es hat immer andere Prioritäten gegeben. Und die Förderung ist jetzt nicht so stark gewesen, wie es jetzt vielleicht bei Spitzenmusikanten gewesen ist. Und wegen dem bin ich auch nicht verbittert oder traurig, sondern ich weiss, für mich ist das andere, das richtig. Gott hat dir einfach die musikalische Ader gegeben, damit du auch kannst mal abschalten oder auch Dampf ablassen. Also ein kurzes Beispiel, ich habe ja in meiner Berufung, als ich dann ins Seminar eingetreten bin, 4 Instrumente auf einen Klapp verkauft. 2 Klarinetten, 2 Saxophone. Und das hat natürlich der Musikhändler schon ein bisschen konsterniert, aber er hat auch ein gutes Geschäft gemacht. Aber ich habe dann nach ein paar Wochen gemerkt, du bist aufs Mal ohne Kraft, ohne ja, ein gewisses Hobby, das du musst als Ablenkung haben. Und ich habe dann gleich wieder eine billige Klarinette gekauft, die ich bis jetzt habe und benutze. Gott hat mir in dem Wünschen nach Musikalität sehr viel kommuniziert. Er hat mir aber auch immer wieder gezeigt, dass alles vergänglich ist. Dass Musikalität sicher für viele Menschen wichtig ist, die Seele erholt, aber die Seele nicht rettet. Und für mich ist die Priesterberufung ein geradliniger Weg, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Und so bin ich dann auch oftmals gefragt worden nach einer heiligen Messe, ob ich dann nicht könnte da einspringen bei den Wetterschmöcker. Einer von diesen Propheten ist Sigrist in einem Bergkapelle. Und nach dem Gottesdienst hat er mich mit dieser Frage konfrontiert. Und ich habe gesagt, nein, nur das nicht. Ich musste absitzen und habe mir das genau überlegen und habe ihm gesagt, ich wüsste 4, 5 berufenere Menschen, die Humor haben, die original sind, die auch so ein bisschen volkstümlich sind. Aber ich habe mich nicht für das niemals beworben. Und ich habe ihm gesagt, könnt euch das euch überlegen. Er hat gesagt, ja, darf ich das vorbringen. Er darf das den anderen sagen. Nach 2 Tagen läutet mir der Präsident an, der Josef Bürgler von Vilgau. Nein, wir wollen halt schon dich. Und da habe ich halt gesagt, ja gut, es sind nur noch 2 Tage, bis ihr da die Generalversammlung im Muttital habt. Also, ich wollte euch jetzt nicht im Stich lassen, weil der mein Vorgängerpfarrer hatte ja einen Unfall gehabt und war im Spital Bettlägerin gewesen. Alois von Neu. Und kurz darauf aber ist er dann auch gestorben. Und seitdem bin ich eigentlich jetzt in dem Wetterschmöckerverein mitgefangen.
Wie sieht denn so ein Amt aus als Seelsorger von diesen Wetterschmöcker?
Ja, also ich tät mich gerne als Spiritual von diesen Wetterschmöcker betrachten. Aber eigentlich ist es bis jetzt nur zu friedensstiftenden Massnahmen gekommen. Und eigentlich bin ich schon so eine moralische oder ethische Unterstützung.
Rebelt denn das bei diesen Wetterschmöckern, dass jemand braucht wie Sie als Seelsorger?
Selten. Selten, aber es hätte einen Zufall wollen, dass, als ich gerade eingestiegen bin, dass es eine kleine Konfliktsituation gegeben hat, weil das eben auch wieder die Medien gegeneinander aufgespielt haben. Der eine hat etwas über den anderen gesagt. Und so ist das natürlich immer ein Kehr. Aber im Grunde genommen ziehen sie gleich wieder am gleichen Strick. Von dem her bin ich vielleicht eben der ruhige Pol. Meine Hauptaufgabe ist nichts anderes als die Rangverkündigung als Neutralitätsperson zu machen. Die Rangverkündigung, die vielleicht ein bisschen gespickt ist mit einem Witz oder einem humorvollen Satz. Ich darf sehr gerne mehr machen und es ist auch der Wille da, Aber eine Zeit ist jetzt einfach wirklich so kostbar und irgendwie sieht man sich nur zweimal im Jahr und das ist wieder bei dieser Generalversammlung und hat wieder gewusst, man hat doch eigentlich vorher schon können sich wieder miteinander treffen. Ja, und sie sind ja auch Menschen wie wir mit einem besonderen Talent, also das Wetter voraussagen auf ein halbes Jahr, das muss ja auch aus der Natur erkannt werden. Und das ist nicht einfach wie Zeitung lesen. Es ist ein wunderschönes Talent.
Zu der Thematik Wetter gehört ja immer wieder das Wetterläuten. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem Wetterläuten?
Sehr gute. Als ich da angefangen habe im Vordertal, habe ich natürlich gewusst, das Volk ist hier sehr angewiesen auf die Wetterbedingungen. Und für mich als naturverbundener Seelsorger ist das selbstverständlich, dass ich da das Wetter auch beeinflusse. Für mich ist das eine seelsorgliche Aufgabe, so wie Jesus auf dem See Genezareth den Sturm bezwungen hat, beschwichtigt hat, ist es für uns auch wichtig, dass man die Schäden kann verdrängen oder wenigstens mildern. Die Naturschäden, die viel Leid eben auch anrichten können. Und es ist sehr interessant, wenn ich gehe Wetter läute und aufgehört habe läute, meistens ist es schon am Abklingen gewesen. Und in den seltenen Fällen tut es halt dann nachher noch etwa zwei, dreimal weiter poldern. Aber das ist eben vielleicht auch das Recht von der Natur, dass sie sich eigentlich ein bisschen auswütet über die Menschen und ihren ökologischen Sünden.
Herr Pfarrer Reichlin, Sie sind ja sehr naturverbunden und haben Erfahrungen gemacht mit den Wetterschmöckern, mit dem Wetterläuten. Wie kann man sich als Mensch generell vor Unwetter schützen, im Sinne von ja, Gebet oder Ritual?
Wenn Sie sich als Mensch vor etwas schützen wollen, dann ist das Beste, wenn Sie beichten. Denn das Beichten ist der schönste und wichtigste und stärkste Schutz. Ob jetzt der Blitz neben Ihnen einschlägt oder sonst auch ein Unglück auf Sie zukommt, es ist wenigstens nicht Ihres Verschulden. Ich habe immer Mühe, so die gewissen Berufungsgeschichten wie Martin Luther, der wegen einem Blitzschlag dann einfach sagt, ja, ich möchte das Gott verdanken und tritt in den geistlichen Stand ein. Das ist doch sehr vage. Man kann Gott auch sonst dankbar sein, ohne dass man jetzt so ein, sagen wir mal, Opfer muss bringen. Eine Berufung ist nicht ein Angstzustand. Eine Berufung ist das Glücksgefühl. Und die Seminarszeit war für mich eine wunderschöne Verlobungszeit. Und meine Hochzeitsreise ist eben nach Medjugorje gegangen, zum Beichtstuhl der Welt. Und wenn man da als Neuprimitiant ankommt und so in den deutschen Gottesdienst reingeworfen wird, dann kann es eben geben, dass man dann oftmals Hauptzelebrant ist und Predigen auch noch gerade selber muss. Und das erfahrt man dann erst 3 Minuten vor Beginn. Als ich das erlebt habe, habe ich nicht mehr gewusst, was soll ich jetzt da sagen. Ich habe ja nichts vorbereitet. Und dann hat einer gesagt, erzähl was über deine Berufung. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt wirklich ein Wink von oben gewesen. Und ich habe meine Berufungsgeschichte erzählt. Und die Jugendlichen sind so begeistert gewesen, die sind, ich habe nachher fast 1,5 Stunden der Primitsäge müssen geben. Aber, die Schlange vor dem Beichtstuhl ist noch grösser gewesen, darum habe ich das dann müssen abbrechen und habe gesagt, Beicht hören ist wichtiger als der Primitsäge geben. Und ich bin dort von morgen um 10 Uhr bis Nacht um 12 Uhr im Beichtstuhl gesessen. Und für mich ist das schönste Hochzeitsgeschenk gewesen, das Jesus mir hat geben können.
So ähnlich etwa wie der Pfarrer von Ars.
Ich will mich niemals mit dem Pfarrer von Ars vergleichen. Wenn man jetzt vielleicht zeitlich eine Ähnlichkeit kann, daraus schliessen kann.
Also ich bin jetzt auch begeistert von ihrer Berufungsgeschichte, obwohl dass ich nicht mehr so jugendlich bin. Pfarrer Reichlin, langsam neigen wir uns am Ende zu vom Interview und ich hätte noch so viele Fragen, aber die Zeit lässt es nicht übrig. So abschliessend aber, was war Ihr Primizspruch und wieso haben Sie den gewählt?
Ja, mein Primizspruch war eigentlich der Paulus, das Pauluswort. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und eben sein Tod soll mich prägen. Ich habe gewusst, dass meine Berufung nicht einen Rolltreppen-Spaziergang gibt, sondern ich habe mich eigentlich auf das Martyrium vorbereitet. Für mich sind die Märtyrergeschichten, die ich als Jugendlicher gelesen habe, die ursprüngliche Berufungskraft gewesen. Dass es Menschen gegeben hat, die für Jesus alles gegeben hätten. Und wenn Jesus sagt, es gibt keine grössere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde, dann ist das für mich schon irgendwo ein Lebensziel.
Schön, danke vielmals, Herr Pfarrer Reichlin, für Ihre Offenheit und das Vertrauen in unsere Hörerschaft. Und ich wünsche Ihnen auf Ihrem Priesteramt weiterhin viel Freude und möge Sie auch unsere liebe Mutter Gottes immer wieder bestärken im Glauben und in Ihrem Amt, vor allem dann, wenn es eben einmal stürmt und nicht so einfach ist. Und einfach alles Liebe und herzlichen Dank, Herr Pfarrer Reichlin.
Vergelt's Gott.
Könnten Sie uns abschliessend noch den Segen geben, Herr Pfarrer Reichlin?
Gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Lourdes, der unbefleckten Empfängnis des heiligen Antonius von Padua, des heiligen Pfarrer von Ars und allen Engeln und Heiligen, segne euch und alle, die zuhören, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke vielmals, Herr Pfarrer Reichlin.